ARD.
MDR aktuell. Die Reportage.
Rückkehr in ein Land, das eine Baustelle ist. Wassim ist Elektriker in Syrien, versucht sein Land mit aufzubauen. Er ist vor einem halben Jahr aus Deutschland zurückgekehrt, denn glücklich war er in Deutschland nicht.
Du denkst, dass du ins Paradies kommst in Deutschland. Menschenrechte, Sauberkeit. Aber Deutschland hat nicht unsere Traditionen, unsere religiösen Bräuche und die deutsche Sprache ist sehr schwer. Es fängt schon beim Wetter an. Immer nur Regen, Regen.
Dabei hatte er so von Deutschland geträumt. Viele tausend Euro bezahlt Wassim, um mit Hilfe von Schmugglern nach Europa zu kommen. Die Balkanroute. Monatelang ist er unterwegs, hungert, fürchtet zu sterben. Immer vor Augen das große Ziel, Deutschland. Doch kaum angekommen, platzt die Illusion vom Paradies. Das Leben in einer Flüchtlingsunterkunft, Schwarzarbeit auf dem Bau, die andere Kultur. Für Wassim bleibt Deutschland fremd. Als Langzeitdiktator Assad vor einem Jahr gestürzt wird, ist er, wie viele andere, euphorisch und kehrt zurück nach Syrien. Doch jetzt große Enttäuschung, auch hier. Die Wirtschaft kommt nicht in Schwung.
Es hieß, die Sanktionen würden aufgehoben. Wir könnten das Land aufbauen. Aber das ist nur Gerede. Bis heute ist nicht viel passiert.
Syrien sortiert sich neu. Auch ein Jahr nach dem Sturz von Langzeitdiktator Assad sind längst noch nicht alle Probleme behoben. Im Gegenteil.
Das erlebt auch der deutsche Außenminister Johann Wadephul bei seinem ersten Besuch im Land Anfang November.
Hier können wirklich kaum Menschen richtig würdig leben,
sagt er mit Blick auf die Ruinen von Harasta, einem Vorort von Damaskus. Kaum ein Stein steht auf dem anderen, kilometerweit zerstörte Häuser, unter denen häufig noch Blindgänger vermutet werden. Ein Zeugnis des Krieges, den die Assad-Diktatur gegen die eigene Bevölkerung geführt hat.
Man kann gar nicht anders, als sich hier erinnert fühlen an die Szenen, die wir nur von Bildern kennen. Deutschland 1945, ein dermaßen großes Ausmaß an Zerstörung habe ich persönlich noch nicht gesehen, habe ich mir auch nicht vorstellen können.
Kurzfristig könnten Syrer aus Deutschland hierher nicht zurückkehren, so der CDU-Politiker. Auf seine Äußerungen folgt in Deutschland eine intensive Diskussion über Abschiebungen nach Syrien. Eine Debatte, die mehr von deutscher Innenpolitik geleitet ist, als vom Blick auf die Trümmerwüsten in Harasta und andere zerstörte Orte in Syrien. Nach mehr als einem Jahrzehnt Krieg und einem halben Jahrhundert Diktatur lässt der Wirtschaftsaufschwung auf sich warten. Die angekündigte Aufhebung der Sanktionen kommt noch nicht bei den Menschen an. Der Wiederaufbau läuft schleppend. Ahmed al-Sharaa, der neue Machthaber in Damaskus, ruft die Syrer gleich zu Beginn seiner Amtszeit zu Geduld auf.
Es ist keine leichte Aufgabe, in der Übergangsphase zu führen. Niemand kann einfach kommen, wichtige Entscheidungen treffen und erwarten, dass sie sofort umgesetzt werden.
An der Lebenssituation der Menschen verbessert sich zunächst nur wenig. Strom gibt es nur einige Stunden am Tag, das Gesundheitssystem ist marode, Schulen und Universitäten sind unterfinanziert. Ein Großteil der Bevölkerung lebt unterhalb der Armutsgrenze, also von weniger als $2 am Tag. Das ist der Alltag für die Menschen in Syrien. Fortschritte sind langsam, aber immerhin, es gibt sie. Im Herbst melden die Bewohner von Damaskus, Aleppo und Hama, dass sich die Stromversorgung verbessert habe. Und eine Delegation des Internationalen Währungsfonds findet nach einem Besuch in der syrischen Hauptstadt in ihrem schriftlichen Statement vorsichtig optimistische Worte.
Die syrische Wirtschaft zeigt Anzeichen einer Erholung und die Aussichten sind verbessert. Dies spiegelt die Aufhellung der Stimmung von Verbrauchern und Investoren wider, angesichts der schrittweisen Wiedereingliederung Syriens in die regionale und globale Wirtschaft.
Ob der Aufwärtstrend mehr ist als nur eine Momentaufnahme, hängt auch davon ab, ob es friedlich bleibt im Land. Seit Assads Sturz ist es immer wieder zu Gewaltausbrüchen gekommen. Auch wenn die neuen islamistischen Machthaber, allen voran Übergangspräsident al-Sharaa, betonen, das neue Syrien solle ein Staat für alle Volksgruppen und Religionen sein, gibt es in den vergangenen Monaten mehrfach Übergriffe, Kämpfe, Eskalationen der Gewalt, vor allem gegen Minderheiten.
Wenn Shadi aus Damaskus nach Hause kommt, ist seine Familie froh, dass er unbeschadet zurück ist. Shadi ist Druse. Er gehört einer religiösen Minderheit in Syrien an und fürchtet deshalb Übergriffe von Islamisten.
Es ist sehr unsicher für uns. Ich habe Angst, das Haus zu verlassen. Angst, meine Tochter auf die Straße zu schicken.
Täglich schauen sie die Nachrichten, beobachteten mit Sorge die Gewalt gegen Drusen, so wie im Sommer in Suweida im Süden Syriens.
Ich habe ein Haus in Suweida. Es ist abgebrannt. Weg. Was in Suweida passiert ist, ist ein Verbrechen. Mein Bruder hat jetzt kein Zuhause mehr.
Drusische Milizen und sunnitische Beduinenstämme liefern sich wochenlang in Suweida heftige Gefechte. Es gibt Berichte über brutale Übergriffe auf Zivilisten von beiden Seiten. Truppen der syrischen Übergangsregierung schreiten ein. Doch die Drusen werfen ihnen vor, gemeinsame Sache zu machen mit den bewaffneten islamistischen Gruppen. Ein weiteres Problem für die Drusen: sie werden von Israel unterstützt und gelten damit für viele Syrer als Verräter. Angst vor neuer Gewalt haben auch die Beduinen, die vor den Kämpfen geflohen sind. In einer Schule nördlich von Suweida sind viele Familien untergekommen. Sie werfen den drusischen Milizen vor, auch diese hätten Gräueltaten begangen. Semus Baby ist erst 4 Tage alt, als sie fliehen muss.
Ich habe überlegt, das Baby zurückzulassen, weil wir beschossen wurden, um die älteren Kinder tragen zu können und wegzurennen.
Die Kinder haben Schreckliches gesehen, sind traumatisiert. Der kleine Said will den Schlüssel seines alten Zuhauses nicht mehr loslassen. Die 14-jährige Inas ist bei den Kämpfen verletzt worden. Sie sieht in Suweida keine Zukunft.
Wenn die Drusen Suweida verlassen, kehren wir zurück. Aber wenn sie bleiben, können wir nicht wieder nach Hause.
Viel ist zerstört in Syrien, vor allem aber das gegenseitige Vertrauen. Erreichen die verschiedenen Volks- und Religionsgruppen jemals ein friedliches Miteinander? Machthaber al-Sharaa verspricht das, doch hält er es auch? Im Frühjahr bereits gibt es Massaker von Islamisten an Alawiten, der Glaubensgemeinschaft, der auch Ex-Diktator Assad angehört. Die Aufarbeitung der Verbrechen hat nun ein halbes Jahr später erst zögerlich begonnen. Beten für den Frieden in Syrien, das tun auch die Christen des Landes. Rim und ihre Familie machen sich große Sorgen. Im Juni gab es einen Terroranschlag auf eine Kirche in Damaskus. Um ein Haar wäre Rims Tochter unter den Opfern gewesen. Die Familie will Syrien verlassen.
Ich habe eine Schwester in Deutschland. Wir müssen hier dringend weg. Wir sehen hier einfach keine Zukunft für die Kinder.
Seit dem Spätsommer ist es vergleichsweise ruhig geblieben in Syrien. Jeder Monat ohne Gewalt sei ein guter für das Land, sagen ausländische Diplomaten. Aber Shadi, der Druse, traut der Ruhe nicht. Ebenso wie Drusen und Alawiten fordern auch die Kurden, Syrien zu einem föderalen Staat zu machen, in dem Minderheiten gleiche Rechte haben und in den Prozess des politischen Neuaufbaus einbezogen werden. Maslum Abdi ist der Oberkommandeur der kurdischen Autonomieregion im Norden des Landes.
Wir fordern ein dezentrales System in Syrien. Das akzeptiert die Regierung bisher nicht. Wir haben uns noch nicht darauf geeinigt.
Sagt er nach Gesprächen mit der Übergangsregierung in Damaskus. Beide Seiten haben sich im Prinzip darauf geeinigt, dass die kampfstarken Truppen der Kurden in die nationale Armee eingegliedert werden sollen. Über die Bedingungen dafür kommt es immer wieder zu Auseinandersetzungen, mehrfach auch militärischer Natur. Bei den Verhandlungen zwischen der von den sunnitischen Islamisten angeführten Zentralregierung in Damaskus und den Kurden geht es um mehr als nur die Neuordnung des Militärs. Auf dem Spiel steht auch die Frage, wie viel Mitsprache die Minderheiten erhalten und wie die wirtschaftlichen Reichtümer des Landes verwaltet werden. So betont Maslum Abdi.
Wir betrachten das Öl und andere Bodenschätze im Nordosten als Eigentum aller Syrer. Die Erträge und Einnahmen müssen gerecht auf alle syrischen Provinzen verteilt werden.
Noch ist unklar, wohin Syrien steuert, ob das Land eine demokratische Zukunft hat. Zwar werden im Herbst Parlamentswahlen abgehalten, aber längst nicht alle Gegenden Syriens sind einbezogen. So können sich die Kurden und die Regierung nicht darauf einigen, auch in den kurdisch kontrollierten Landesteilen die Wahl abzuhalten. Und es sind auch keine direkten Wahlen, bei denen das Volk abstimmen darf, sondern indirekte über Wahlmänner. Die Übergangsregierung verspricht zwar allgemeine Wahlen in einigen Jahren, aber ob Syrien auf dem Weg in eine Demokratie ist, lässt sich ein Jahr nach dem Sturz der Diktatur noch nicht sagen. Manche Beobachter werfen Übergangspräsident Ahmed al-Sharaa autoritäre Tendenzen vor. Aber es gibt im heutigen Syrien viele Initiativen, die einen Rückfall in die Diktatur verhindern wollen, unter anderem durch Aufklärung und freie Presse.
Am ehemaligen Sitz der Jugendorganisation der Baath-Partei in Damaskus sind Handwerker gerade dabei, alte Schilder abzumontieren. Symbole der jahrzehntelangen Herrschaft der Assads über Syrien. Im Stuhlkreis sitzen 15 junge Syrerinnen und Syrer zusammen in einem Workshop für angehende Journalisten. Nicht alle sind pünktlich, sodass die morgendliche Nachrichtenrunde immer mal wieder unterbrochen wird.
Gestern haben sie über eine Explosion in unserer Gegend berichtet. 100 Meter hinter unserem Haus ist eine Mine aus Kriegszeiten hochgegangen.
Gestern ist eine Delegation saudischer Geschäftsleute nach Syrien gekommen.
Gestern hat die BBC über die Angriffe auf das Krankenhaus in Suweida berichtet.
Unsere Gruppe ist sehr vielfältig. Alle kommen aus verschiedenen Städten, Ethnien und religiösen Gemeinschaften in Syrien,
sagt Abdulrahman Omaren. Er bildet die angehenden Journalisten mit aus. Omaren lebt eigentlich in Berlin, dorthin ist der syrische Journalist 2015 geflüchtet. In Deutschland arbeitet er für Amal, eine Organisation, die in mehreren Sprachen Nachrichten und Reportagen veröffentlicht. Produziert von Geflüchteten für Geflüchtete. Amal heißt Hoffnung auf Arabisch. Mit dem mehr als 2 Monate dauernden Seminar in Damaskus wollen die Macher von Amal helfen, in Syrien einen verantwortungsvollen Journalismus aufzubauen. Der Kurs findet in einem Land statt, das noch dabei ist, sich zu finden, geprägt von Misstrauen und Gewalt. Julian ist Druse. Er berichtet von der Angst seiner Verwandten in Suweida. Hier im Seminarraum ist vom Hass zwischen den Religionsgemeinschaften des Landes nichts zu spüren. Die Gruppe spendet Trost. Julian lehnt sich an der Schulter seiner Sitznachbarin an. Sie sagt,
hier im Workshop haben wir ganz offen über die Ereignisse in Suweida diskutiert. Niemand ist den anderen über den Mund gefahren. Niemand wurde daran gehindert, seine Meinung zu sagen.
Die angehenden Journalisten erleben auch hautnah das Eingreifen eines anderen Akteurs in das Geschehen. Als die israelische Luftwaffe Damaskus bombardiert, sind sie gerade im Nationalmuseum, um für einen Zeitungsbericht zu recherchieren. Das Ziel der israelischen Raketen? Das Verteidigungsministerium am Umayyadenplatz ist nur 1 Kilometer weit entfernt.
Das war wirklich ein Schockmoment. Wir hatten alle Angst. Obwohl wir Syrer sind, haben wir uns noch nicht an die Geräusche von Explosionen in unmittelbarer Nähe gewöhnt.
Welche Quellen sind seriös? Wie umgehen mit Videos von unglaublicher Brutalität? Wie können Fake News entlarvt werden? Es sind Fragen, mit denen sich auch Rafi Barazi beschäftigt. Der 22-Jährige arbeitet als Faktenchecker.
Falschnachrichten verbreiten sich schneller als ein Virus, auch schneller als Corona. Das liegt an Netzwerken und Bots, die Nachrichten in sozialen Medien ungeprüft weiterleiten und vervielfältigen. Auch manche Medien veröffentlichen Fake News.
Rafi Barazi ist für eine Organisation tätig, die sich Verify Syria nennt und versucht, die Flut von Gerüchten und Fehlinformationen in Syrien einzudämmen. Mithilfe von Bilddatenbanken und öffentlich verfügbaren Informationen überprüfen Barazi und seine Kollegen, ob im Netz kursierende Bilder und Videos authentisch sind. Seit dem Sturz von Assad habe die Anzahl von Falschnachrichten deutlich zugenommen, sagt Barazi. Und immer, wenn es zu Gewaltausbrüchen komme, nehme die Desinformation erschreckende Ausmaße an.
Es gab ein Video, auf dem angeblich zu sehen war, wie Drusen den Körper einer Beduinen aufschneiden. Wir haben herausgefunden, das Video ist echt, aber es stammt aus Mexiko und ist 5 Jahre alt. Es zeigt die Gewalt zwischen Banden dort. Mit den Ereignissen in Suweida hatte es nichts zu tun.
Die Fake News fallen in Syrien auch deshalb auf fruchtbaren Boden, weil es mehr als genug authentische Bilder von großer Brutalität gibt. Aufnahmen, die vom Hass zwischen Bevölkerungsgruppen zeugen. Sie zeigen ebenfalls, Dutzende Gruppen im Land verfügen über schwere Waffen und lassen sich von der Regierung nicht kontrollieren. Dazu zählen auch Schläferzellen der Terrororganisation Islamischer Staat.
Will man in ein Land mit einer so ungewissen Zukunft zurückkehren, wenn man sich jahrelang woanders ein Zuhause aufgebaut hat? Viele Syrerinnen und Syrer sind noch zurückhaltend. Rund 2 Millionen sind laut UN zurückgekehrt in ihre Heimatorte. Die meisten waren Binnenvertriebene innerhalb Syriens oder kommen aus den Nachbarländern Türkei und Libanon. Einer von diesen Rückkehrern, Walid. Endlich kann er wieder malen. Der Künstler steht in seinem Atelier in einer Seitenstraße von Syriens zweitgrößter Stadt Aleppo. Ein kleiner Raum, vollgestopft mit Leinwänden, im Souterrain eines Hauses, das der Krieg verschont hat. Der 75-Jährige mit den langen weißen Haaren und dem stechenden Blick ist vor kurzem aus der Türkei zurückgekehrt, in ein Syrien ohne Assad.
In meinem Atelier fühle ich mich wieder lebendig. Ich habe das Gefühl, dass meine Seele zurückgekehrt ist. Ich fühlte mich in der Türkei wie ein Gefangener. Ich bin dort kaum auf die Straße gegangen, lebte in einem winzigen Raum, eingesperrt vor meinen Leinwänden.
Walid bringt das Trauma Aleppos auf die Leinwand. Der jahrelange Krieg, die geteilte Stadt, das gnadenlose Bombardement der Regierungstruppen und des Assad-verbündeten Russland. Im Kampf gegen die Aufständischen liegt bald die halbe Stadt in Trümmern.
Assad hat halb Aleppo zerstört. Ost-Aleppo ist eine einzige Zerstörung, schrecklich. Immer noch könnten Leichen unter den Trümmern liegen. Die historischen Stätten, das Weltkulturerbe zerstört. Die Altstadt, die Gassen, der Markt, er hat nichts verschont. Alles kaputt.
Die Spuren des Krieges sind in Aleppos Altstadt unübersehbar. Ganze Straßenzüge zerstört, Schuttberge, Einschusslöcher in den Hauswänden. Der berühmte Basar, UNESCO-Weltkulturerbe, hat schwarz verkohlte Decken. An einigen Stellen wurde mit dem Wiederaufbau begonnen. Aber der historische Zauber der Stadt ist in den Bombennächten Aleppos verbrannt. In Walids Bildern zeigt der Künstler vor allem die, die damals unter den Trümmern begraben wurden. Frauen, Kinder, totgebombt von Russlands Raketen und Assads Fastbomben. Diese Bilder wird Aleppo nie vergessen, sagt der alte Mann.
Aleppo hat sich verändert, sehr sogar. Die Menschen haben sich verändert. Sie sind erschöpft und haben einen Tiefpunkt der Verzweiflung erreicht. Es gibt eine Kluft zwischen Arm und Reich, Mitgefühl und Ignoranz, Moral und Unmoral. Spaltung, das ist, was ein Krieg hinterlässt. Die Regierung versucht jetzt mühsam, die Dinge in den Griff zu bekommen. Wir sind gezwungen, Geduld zu haben.
Das wünsche er auch den neuen Machthabern, sagt Walid. Geduld und die Bereitschaft, Fehler zu korrigieren. Noch haben die neuen islamistischen Machthaber Mühe, die Kontrolle zu behalten. Trotzdem, in Aleppos Altstadt wird eifrig gewerkelt. Einige neue Geschäfte haben eröffnet. Die Besitzer hoffen auf den Aufschwung. In einem Hinterhof eines hunderte Jahre alten, einstigen Prachtbaus, heute völlig zerfallen, hat Hassan mit modernen Laserdruckern einen kleinen Betrieb eröffnet. Ein Start-up. Der gerade mal 25-Jährige fertigt glitzernde Paillettengürtel für Brautkleider.
Als junger Mann habe ich die Liebe, das Land wieder aufzubauen. Ich habe die Vision, dass es besser wird. Jetzt, nach der Befreiung von Assad, wollen wir das Land entwickeln. Aber es gibt Schwierigkeiten. Manchmal haben wir einen Auftrag, aber keinen Strom. Und es mangelt auch an Sicherheit. In den Industriegebieten außerhalb der Stadt ist es nicht sicher.
Vor allem aber stagniere der Markt, klagt Hassan, und ist sich noch nicht sicher, ob er seine Familie nachholen will nach Aleppo. Die warten noch in der Türkei auf Hassans Einschätzung, ob ein würdiges Leben in Syrien möglich ist. Für Hisham Jabali lohnt sich das Leben in Aleppo noch nicht. Nur wenige Meter weiter in der Altstadt hat er seine traditionelle Seifenfabrik, seit mehreren hundert Jahren in Familienbesitz. Die Aleppo-Seife zählt zum immateriellen UNESCO-Kulturerbe. Berge von olivgrünen Seifenstücken stapeln sich in der Fabrikhalle, denn Hisham wird seine Seife nicht los.
Als die Befreiung kam, hofften wir, dass sich die Märkte erholen und wir haben die Produktion stark erhöht. Wir haben 600 Tonnen Seife hergestellt, statt wie sonst 100 Tonnen. Wir haben gearbeitet und gearbeitet in der Hoffnung, dass unsere Kunden zurückkommen würden. Jetzt sind wir sehr entmutigt. Wir haben hier große Mengen, die nicht verkauft wurden.
Die Menschen in Aleppo wünschen sich, dass die Wirtschaft endlich in Schwung kommt, die politische Lage stabil wird und die Stadt wieder aufgebaut werden kann. Die Trümmer seien das eine, sagt Walid, der Künstler, nachdenklich. und Tränen stehen ihm in den Augen. Er hat seinen Neffen im Krieg verloren und sein Sohn war Scharfschütze im Krieg gegen Assad und träumt nachts von den Toten. Aleppo ist die Stadt der Trümmer und des Traumas eines ganzen Landes. Oder wie Walid es ausdrückt:
Ein Stein kann wieder aufgebaut werden, aber ein Mensch kehrt nicht zurück.
Die Aufarbeitung der Verbrechen der Assad-Diktatur steht in Syrien noch am Anfang. Die neuen Machthaber setzen zunächst andere Schwerpunkte. Ein Ziel erreichen sie dabei: die Rückkehr auf die Weltbühne. Im September spricht Ahmed al-Sharaa, der ehemalige Al-Qaida-Kämpfer, jetzt als Übergangspräsident in New York auf der UN-Generalversammlung. Er verkündet:
Syrien hat sich gewandelt. Von einem Land, das Krisen exportiert, zu einem Ort, der historische Chancen für Stabilität und Wohlstand bietet, für Syrien und die gesamte Region.
Sein Plädoyer: Die Vereinten Nationen und alle ihre Mitgliedstaaten sollen möglichst schnell alle noch bestehenden Sanktionen gegenüber Syrien aufheben, um den Wiederaufbau zu ermöglichen. Unterstützung, sowohl politisch als auch finanziell, erhält das neue Syrien vor allem aus den Golfstaaten und der Türkei. Allesamt sunnitische Staaten mit autoritären Machthabern, die noch ein weiterer Punkt verbindet. Ein guter Draht zum aktuellen US-Präsidenten. Im November empfängt Donald Trump Ahmed al-Sharaa im Weißen Haus. Über den Mann, der in den USA noch bis vor kurzem als mit Kopfgeld gesuchter Terrorist galt, sagt er:
Er ist ein sehr starker Führer, kommt aus einem taffen Umfeld, er ist ein harter Kerl. Ich mag ihn, den neuen Präsidenten von Syrien, und wir werden alles daran setzen, Syrien zum Erfolg zu führen.
Der Weg zum Erfolg dürfte lang werden, holprig und teuer. Experten der Weltbank schätzen die Kosten für den Wiederaufbau auf mindestens 216 Milliarden Dollar. Von einer zurückhaltenden Annahme sprechen sie. Dazu kommt, der Neuanfang Syriens findet in unruhiger Nachbarschaft statt. Die Beziehungen zum Libanon und dem Irak sind angespannt. Die Türkei besetzt weiterhin syrisches Gebiet im Norden des Landes. Und der südliche Nachbar, Israel, hat seit Assads Sturz mehr als 1000 Mal Ziele in Syrien angegriffen. Auf der UN-Generalversammlung sagt al-Sharaa dazu:
Die israelische Politik steht im Widerspruch zur internationalen Unterstützung für Syrien und sein Volk. Israel versucht, die Übergangsphase auszunutzen. Dadurch könnte die Region in eine Spirale neuer Konflikte geraten, deren Ende niemand kennt.
Die Antwort seiner Regierung auf israelische Aggressionen sei die Diplomatie, betont der syrische Übergangspräsident immer wieder. In seinem Auftreten gibt sich der ehemalige Dschihadist betont gemäßigt. Regelmäßig wiederholt er seine Versprechen, dass von Syrien keine Gefahr mehr ausgehen soll, dass alle Bevölkerungsgruppen des Landes in den Neuaufbau einbezogen werden sollen, dass Verbrechen aufgearbeitet werden sollen. Daran knüpft auch die Europäische Union ihre Bereitschaft, mit den neuen Machthabern in Syrien zusammenzuarbeiten. Der deutsche Außenminister Johann Wadephul kennt die Zweifel gerade der Minderheiten in Syrien, ob Sharaa zu trauen sei.
Aber ich habe einen Präsidenten erlebt, dem ich persönlich glaube, dass er diesen Weg gehen will und der deshalb auf unsere Unterstützung zählen kann.
So Wadephul nach einem Treffen im syrischen Präsidentenpalast. Deutschland hofft auf Stabilität in Syrien und setzt auf die Zusammenarbeit mit den aktuellen Machthabern. Ein Ziel macht Bundeskanzler Friedrich Merz nach Wadephuls Damaskusreise deutlich: in naher Zukunft syrische Straftäter aus Deutschland in ihr Heimatland abzuschieben und weitere Syrer zur freiwilligen Rückkehr zu bewegen.
Über Besucher freut sich auch Abdelhai. Der Anfang 60-Jährige betreibt in seinem Haus in der Altstadt Aleppos ein Hotel und hofft nun auf Reisende aus der ganzen Welt, denen er sein Zuhause zeigen will.
Mein Leben, meine Liebe ist hier, mein Herz ist hier.
Der Anfang 60-Jährige hat den ganzen Krieg in Syrien miterlebt, in seiner Heimatstadt Aleppo. Den Bombenhagel auf Aleppo, die Zerstörung der Altstadt, das Grauen. Sein Haus musste er verlassen. Die Gegend mitten in der Altstadt wurde von den Aufständischen gehalten und daher heftig von den syrischen Regierungstruppen und Assads Verbündeten Russland bombardiert. Abdelhai floh in einen anderen Stadtteil. Jetzt ist er zurückgekehrt in sein Haus. Wie durch ein Wunder wurde es nicht zerstört. Sein Haus ist ein Hotel und Abdelhai hat es wieder eröffnet.
Meine Geschichte, meine Heimat ist in dieses Haus, weil jede Steine, jedes kleine Stück in dieses Haus ist von meinem Herz gemacht.
Behutsam zeigt Abdelhai einen alten Briefbeschwerer aus einer Vitrine. Die Lobby des Hotels ist vollgestopft mit liebevoll gesammelten Fundstücken, Antiquitäten. Jedes Detail hat seine Geschichte. Die Zeit scheint stehen geblieben zu sein. Alles erinnert an friedliche Zeiten. Zeiten, in denen Touristen hier ein- und ausgingen. Das Gästebuch zeugt von Besuchern aus der ganzen Welt, viele aus Deutschland. Mit einigen steht Abdelhai noch in Kontakt.
Diese Touristen haben Angst und brauchen ein bisschen Zeit, wieder herzukommen. Wir haben viele Freunde von diesem Tourismus überall in der Welt und jeden Tag mit Kontakt auch und sagen, ja, wir kommen inshallah nächstes Jahr.
Viel ist zerstört in Syrien. Der Aufbau wird Jahre dauern. Und doch, es geht wieder aufwärts für Abdelhai. Die Betten sind wieder bezogen. Erste Touristen trauen sich jetzt nach dem Sturz von Assad wieder zurück nach Syrien. Keine Kulturreisenden wie vor dem Krieg, sondern abenteuerlustige Backpacker wie Brian aus den USA. Er fühlt sich in Syrien völlig sicher.
Ich habe Schießereien oder Explosionen erwartet, als wir mit dem Bus über Land gefahren sind. Aber ich habe nichts Schlimmes erlebt. Alles gut.
Er sei einfach ein Adrenalin-Junkie, sagt Brian. Die Sicherheitslage findet er soweit stabil. Und auch Zhang aus China war vorher in Afghanistan und Iran. Und jetzt eben in Syrien.
Syrien ist ein Land mit einer großen und unbekannten Geschichte. Und es gibt viele schöne Ruinen und alte Gebäude.
Dass zusätzlich zu den alten Ruinen so viele neue Ruinen zu sehen sind, scheint die beiden Urlauber nicht zu stören. Im Gegenteil. Auch wenn das Auswärtige Amt noch immer ausdrücklich vor Reisen nach Syrien warnt, Hotelier Abdelhai hofft, dass die Touristen nach Syrien zurückkehren.
Von Berlin bis München, Stuttgart, überall, wir warten. Unsere liebe Freunde, Aleppo war die kulturelle Stadt für die Leute. Viel kaputt und das ist sehr interessant zu sehen, was die Griechen in einem Land machen. Die Griechen stört alles. Message für alle Leute, kein Krieg bitte. Kein Krieg, machen Sie nur Peace.
Einen Frieden, auf den viele geflohene Syrerinnen und Syrer sehnsüchtig gewartet haben und der sich jetzt immer noch nicht sicher anfühlt. Die wenigsten syrischen Rückkehrer kommen aus Europa. Aus Deutschland sind es schätzungsweise nur rund 4.000. Die meisten dieser Rückkehrer haben inzwischen einen deutschen Pass. Für andere ist das Risiko zu groß. Sie fürchten, mit einer Rückkehr in die alte Heimat in Deutschland ihr Aufenthaltsrecht zu verlieren.
Was magst du, Lili?
Das war ich als Baby. Da waren wir in Weihnachten.
Alain und Sama aus Kaiserslautern sind gerade mit ihren beiden Kindern in Aleppo. Aber nur zu Besuch. Sie wollen die Großeltern wiedersehen und schauen, was aus der alten Heimat nach dem Sturz von Diktator Assad geworden ist.
Wir wollen einfach das sehen. Ich wollte eigentlich direkt nach Dezember letztes Jahres hier fliegen, aber wegen Schule von den Kindern, meine Arbeit war nicht einfach und jetzt bei Sommerferien haben wir uns schon entschieden.
Der erste Eindruck ernüchternd. Das einzig Positive seit Assad weg ist,
dass man keine Angst mehr hat. Ja? Aber trotzdem, die Städte, die sind fast zerstört. Die Leute, die sind also nicht so zufrieden, weil sie brauchen einfach nur mindestens Wasser, mindestens Strom.
Eine dauerhafte Rückkehr nach Syrien kann sich die Familie erstmal nicht vorstellen. Zu groß wäre der Schritt, schon wieder komplett neu anzufangen. Alain hat als Zahnarzt eine eigene Praxis. Sama ist Architektin. Die Kinder fühlen sich in Deutschland zu Hause. Und jetzt zurück nach Syrien?
Es ist schwierig. Wir haben jetzt unsere Privatarbeit. Wir sind selbstständig. Wir haben unser Haus gekauft. Der Jakob ist in die Schule. Die haben selbst viele Freunde. Die sind super happy dort. Deswegen, wir bleiben erstmal in Deutschland.
Die Familie ist in Deutschland angekommen. 10 Jahre nach Angela Merkels berühmtem Satz, wir schaffen das, zeigt diese Familie vielleicht, wie es gehen kann. Samas Sohn, der kleine Jakob, der in Deutschland geboren wurde, hat extra einen Namen bekommen, der in beiden Ländern funktioniert und sieht das mit seiner Herkunft ganz entspannt.
Also alle sagen, dass ich wie ein Deutscher aussehe. Das erkennt man sehr, selbst ich. Selbst meine Freunde lachen mich aus, wenn ich Arabisch rede. Ich finde das selber sehr lustig.
Und Jakob fühlt sich einfach an beiden Orten wohl. Kaiserslautern und Aleppo.
Beide sind schöne Städte, aber bisher weiß ich es nicht. schon schwer.